SRF 3.
Die Syrien-Konferenz beginnt ohne große Hoffnungen. Die Konfliktparteien streiten, anstatt zu verhandeln. Eine Reihe von Banken muss sich gegen Korruptionsvorwürfe wehren. Es geht um viel Geld der chinesischen Machtelite und um verworrene Finanzkonstrukte. Die Medienlandschaft in der Schweiz wird weiter konzentriert. Das Zürcher Medienunternehmen Tamedia legt mehrere Redaktionen zusammen. Das Wetter. Heute Hochnebel, sonst sonnig und morgen dann von Westen her schwache Niederschläge. Im Norden 5, im Süden 9 Grad. Am Mikrofon Isabel Meissen. Die chinesische Machtelite habe tausende Milliarden Dollar illegal ins Ausland verschoben. Auf verworrenen Wegen mit undurchsichtigen Finanzkonstrukten. Und mit der Hilfe verschiedener internationaler Großbanken. Das behauptet eine Gruppe investigativer Journalisten und stützt sich dabei auf eine Unmenge gestohlener Daten aus Steuerparadiesen, Offshore-Leaks-Daten genannt. Was genau die Vorwürfe an die beiden Schweizer Großbanken UBS und CS sind und was die Bankenaufsicht dazu sagt, das weiß Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Eigenhändig überprüfen lässt sich das, was heute weltweit in zahlreichen Zeitungen publik gemacht worden ist, nicht. Es geht um eine schier unfassbar große Datenmenge, die dem internationalen Journalistennetzwerk zugespielt worden war und die seither in monatelange Detailarbeit durchkämmt, überprüft und interpretiert wird. Beim jüngsten Recherche-Effort hat das internationale Journalistennetzwerk die Verbandelung der chinesischen Machtelite mit dem Bankensektor ins Visier genommen. Im Zentrum steht die Frage, wie weit haben Bankensprösslinge der chinesischen Machtelite Jobs und Beratungsmandate zugeschanzt und was haben sie allenfalls im Gegenzug dafür bekommen? Laut Tagesanzeiger, der bei der Auswertung der Offshore-Leaks-Daten mitwirkt, gibt es vor allem bei der Credit Suisse, aber auch bei der UBS undurchsichtige Verstrickungen zum chinesischen Machtzirkel. Sie sollen Sprösslingen, die auch Prinzlinge genannt werden, eingestellt haben. Die Großbanken wollen die Vorwürfe auf Anfrage nicht kommentieren. Sie betonen einzig, sie hielten sich an die internationalen Gesetze. Monika Roth, Professorin für Finanzrecht an der Hochschule Luzern, sagt:
Korruption hat ja viele Gesichter. Und die Anstellung von Beratern oder die Anstellung von Kindern von solchen Regierungsmitgliedern ist natürlich eine Form, um sich wohlwollend zu kaufen. Und auch wenn jetzt möglicherweise eben nicht Korruption im streng strafrechtlichen Sinn vorliegt, so ist es eindeutig korrumpierendes Verhalten, also eine Form der Bestechung, und das geht nicht.
Die Bankenaufsicht FINMA wollte sich bislang nicht zu den jüngsten Enthüllungen von Offshore-Leaks äußern. Die Behörde betont aber auf Anfrage, dass die Banken im Umgang mit politisch exponierten Personen, sogenannten PEPs, besondere Sorgfaltspflichten zu erfüllen haben. Xu Min, der Vizedirektor des Internationalen Währungsfonds IWF, der derzeit am Weltwirtschaftsforum in Davos weilt, wollte im Interview mit Schweizer Radio die heiklen Vorwürfe an die Adresse der Banken zwar nicht direkt kommentieren, der Chinese forderte aber mehr Transparenz von allen Akteuren.
The whole world today is required. A much better and a strong transparency.
China habe diesbezüglich Fortschritte gemacht, werde mit der zunehmenden Öffnung des Bankensektors transparenter. Das sei die Hauptsache, so der Vizedirektor des Währungsfonds.
Wir sprechen gleich ausführlich über den schweren Start der Syrien-Friedenskonferenz in Montreux. Die Übersicht gibt's jetzt in den Nachrichten mit Andi Lüscher.
An den internationalen Friedensgesprächen zu Syrien haben die Konferenzteilnehmer in Montreux ihre Positionen bekräftigt. US-Außenminister Kerry bezeichnete Machthaber Assad als Hindernis für einen Frieden. Er dürfe nicht weiter regieren. Der Präsident der syrischen Exilopposition warf Assad Kriegsverbrechen vor und forderte ebenfalls seinen Rücktritt. Syriens Außenminister entgegnete, nur das syrische Volk habe das Recht, über Assads Zukunft zu entscheiden. Die syrische Regierung werde alles tun, um sich zu verteidigen. Das Zürcher Medienunternehmen Tamedia organisiert sich neu. Mehrere bisher voneinander unabhängige Redaktionen der Zeitungen Landbote, Zürichsee Zeitung und Zürcher Unterländer würden zusammengeführt, schreibt Tamedia. Für die Inland- und Auslandberichterstattung sei außerdem eine engere Zusammenarbeit mit der Berner Zeitung geplant. Und schließlich gäbe es auch auf Verlagsebene Anpassungen. Die Reorganisation habe zur Folge, dass 25 der heute 165 Vollzeitstellen im Grossraum Zürich abgebaut würden. Die Bauern in der Schweiz sollen auf den Feldern künftig weniger Pestizide verwenden. Das Bundesamt für Landwirtschaft will zusammen mit den Bauern einen entsprechenden Aktionsplan ausarbeiten. Das bestätigten die Behörden gegenüber Radio SRF. Die Pestizide geraten mit dem Regenwasser in die Bäche. Dort werden die Grenzwerte regelmäßig überschritten. Wie schlimm das für die Biologie der Gewässer ist, können die Forscher noch nicht abschließend beurteilen. EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton appellierte an die Konfliktparteien in der Ukraine, die Gewalt sofort zu stoppen. Bei erneuten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der ukrainischen Polizei sind in Kiew mindestens 2 Demonstranten getötet worden. Das bestätigten die Behörden. Nach Angaben der Opposition wurde eine Person von Polizisten angeschossen und erlag später ihren Verletzungen. Eine weitere Person sei zu Tode gestürzt auf der Flucht vor Beamten. Rafael Nadal steht beim Tennis Australian Open im Halbfinale. Der Weltranglistenerste besiegte den Bulgaren Grigor Dimitrov in 4 Sätzen. Als nächstes spielt Nadal gegen den Sieger der Partie Roger Federer gegen Andy Murray. Hier steht es nach Sätzen 2:1 für Federer. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.432 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.23,44 gehandelt, der Dollar zu 91,11. Das Wetter: über dem Flachland liegt zäher Hochnebel. Die Obergrenze sinkt gegen 1200 Meter. Der Hochnebel löst sich teilweise auf. Sonst scheint die Sonne. Die Temperatur erreicht im Nebel 3, sonst 6 Grad. Morgen setzen von Westen allmählich schwache Niederschläge ein, bei 5 Grad.
Mittag.
Sie steht also unter keinem guten Stern, die Syrien-Friedenskonferenz, die am Vormittag in Montreux begonnen hat. Nicht ein Jota wollten die verschiedenen Seiten einlenken. Stattdessen kam es zu einem hasserfüllten verbalen Schlagabtausch zwischen dem syrischen Regime und der Vertretung der Exilopposition. Aus Montreux, Friedrich Steiger.
Bundespräsident Didier Burkhalter, der die Konferenz für das Gastgeberland Schweiz eröffnete, hat zweifellos recht.
Il faut que cette conférence ait des effets tangibles, immédiats sur le terrain. Pour les hommes, pour les femmes et surtout pour les enfants victimes de ce conflit.
Diese Konferenz müsse den Menschen in Syrien konkret und unmittelbar etwas bringen. Und zu Recht würdigte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Tatsache, dass sich zum ersten Mal seit Ausbruch des Konflikts Vertreter des Regimes und der Opposition Auge in Auge gegenübersäßen für Verhandlungen.
For the first time, the Syrian government and the Syrian opposition are convening to seek a political solution.
Ban war aber auch von vornherein klar, wie heikel das ist, wie hoch die Emotionen gehen könnten. Er ermahnte alle inständig, was höchst ungewöhnlich ist auf politischen Spitzentreffen, sich nicht zu Ausbrüchen, zu Beleidigungen hinreißen zu lassen. Doch sehr rasch zeigte sich, dass die Kompromissbereitschaft, der Wille zum Einlenken nirgends ausgeprägt ist. Russlands Außenminister Sergei Lavrov machte einmal mehr deutlich, dass man in Moskau nicht daran denke, das Assad-Regime fallen zu lassen.
В полной мере относятся и к необходимости вовлечь Иран в наши общие усилия по реализации Женевского
комитета. Und er forderte erneut, der Iran, der zweite große Unterstützer Assads, müsse an Friedensverhandlungen beteiligt werden. Genauso unversöhnlich der Auftritt von US-Außenminister John Kerry.
There is no way, no way possible in the imagination that the man who has led the brutal response to his own people could regain the legitimacy to govern.
Es sei unvorstellbar, dass Assad in einem künftigen Syrien eine politische Rolle spielen könne. Der Mann, der die Gräueltaten verantworte, über die erst gestern noch schreckliche Bilder publik war. Richtiggehend wutentbrannt war anschließend der syrische Außenminister Walid al-Mualim. Zunächst beschimpfte er Saudi-Arabien und Katar wegen ihrer Unterstützung für syrische Rebellengruppen. Und weil er schon dabei war, schloss er in seine Beschimpfungen auch die Türkei und den Westen ein. Die syrischen Oppositionellen wiederum seien Lakaien Israels, jene, die im Exil lebten, seien ohnehin Feiglinge und hätten kein Recht, sich politisch zu betätigen. Wer Widerstand leiste gegen die Regierung, sei ein Terrorist. Am Ende musste Ban Ki-moon eingreifen, um die schier endlose Hasstirade zu beenden.
I must finish my speech. Then I will have to give equal time to the opposition groups.
Yourself. Als er dann aber das Wort dem Leiter der syrischen Oppositionsdelegation Ahmad Jarba erteilte, wurde die Tonalität keineswegs freundlicher. Jarba verglich das Assad mit dem Naziregime und bezeichnete es als terroristisch. Keine Frage, die Syrien-Friedenskonferenz hat nicht gut angefangen.
Info 3 Mittag.
Jedes Jahr verlieren Imker ganze Völker. Milben machen den Bienen zu schaffen, Umwelteinflüsse und Spritzmittel. Die EU und die Schweiz haben darum zumindest einige Pestizide vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Aber nicht nur die Bienen sind in Gefahr. Auch zahlreiche Kleinlebewesen in den Bächen leiden unter den Spritzmitteln, die die Bauern auf den Feldern verteilen. Das Bundesamt für Landwirtschaft will dieses Problem nun angehen. Christian von Burg.
Es ist der Regen, der die Pestizide aus den Feldern in die Bäche schwemmt. Im Frühling und im Sommer. Und erst seit kurzem wissen die Forscher, es sieht nicht gut aus. In 7 von 10 Bächen im Schweizer Mittelland sind die Pestizidwerte zu hoch, oft weit über dem Grenzwert. Darunter leiden kleine Lebewesen wie etwa Bachflohkrebse, sagt Christian Stamm. Er ist Umweltchemiker an der EAWAG, einer Forschungsanstalt der ETH.
Die Frage ist ja jetzt beispielsweise, wenn ein solcher Bachflohkrebs für eine gewisse Zeit etwas gelähmt ist, ist das jetzt ein Problem für das Ökosystem oder nicht?
Denn für die Wissenschaftler ist es, wie bei den Bienen, extrem schwierig nachzuweisen, wann das erträgliche Maß überschritten ist. Fakt ist, die kleinen Tiere werden beeinträchtigt und diese kleinen Tiere bilden die Nahrung für größere Tiere, wie etwa die Fische. Für Eva Reinhardt, Vizedirektorin des Bundesamtes für Landwirtschaft, ist deshalb klar, dass sich etwas ändern muss. Sie bearbeitet derzeit ein Papier aus den Reihen der Grünliberalen, das einen Aktionsplan für weniger Pestizide vorschlägt.
Ich denke, ich darf hier bereits sagen, dass diese Antwort ganz klar ja sein wird. Wir können besser werden und wir werden jetzt sehen, wo und wie wir am effizientesten zu einer nachhaltigen Landwirtschaft gelangen können.
Es gibt viele Ideen. Niedrigere Dosierungen, größere Spritzabstände zu den Gewässern oder finanzielle Anreize, um besonders giftige Produkte möglichst zu vermeiden. Aber, sagt Reinhardt weiter, man müsse behutsam vorgehen.
Denn wenn wir keine Pflanzenschutzmittel mehr anwenden könnten, würden wir im Schnitt mindestens 30% weniger Ertrag haben.
Und es sei wichtig, dass die Bauern gleich viel Nahrungsmittel produzieren könnten wie bisher. Skeptisch zeigt sich der Präsident des Bauernverbandes, Markus Ritter. Er will nicht, dass die Bauern weniger Pestizide einsetzen müssen, bevor nicht hieb- und stichfest bewiesen ist, wie schädlich sie sind.
Es bestehen Vermutungen, wir können aber nicht den klaren Nachweis erbringen, welche Mittel genau welche Schädigungen bei welchen Kleinlebewesen oder eben bei den Bienen hervorrufen. Und hier braucht es zuerst entsprechend wissenschaftliche Grundlagen.
Es gibt in den Reihen der Bauern aber auch andere Stimmen. Die IP-Swiss-Bauern etwa, immerhin ein Drittel aller Bauern, sie spritzen bereits heute weniger und sie wollen ihre Erfahrungen einbringen. Die Arbeiten am nationalen Aktionsplan beginnen im April.
Das waren die wichtigsten Themen des Vormittags. Info 3 gibt's wieder um 17 Uhr oder immer im Netz auf srf.ch. Im Studio war Isabel Meissen. Weiterhin einen schönen Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.